Guten Tag.
Guten, sagen wir noch Tag? Guten Abend.
Ja, sorry, liebe Leute, dass wir einen Tag später sind als normal, aber
wir haben es uns angekündigt.
Du hast dran gedacht. Ja, ich war völlig perplex, als ich es gesehen habe. Ja, hast dich selber überrascht. Hat Niklas gemacht.
Nee, der hat damit nichts zu tun. Das war ganz allein meine.
Oh, ich finde es mehr als begeisternd.
Ja, ich auch.
Mehr als begeisternd.
Man überrascht sich immer wieder selbst.
Naja, aber es gibt einen guten Grund, liebe Freunde. Wenn ihr schon gelesen habt, habt ihr es gelesen. Ansonsten sagen wir es euch noch nicht, warum wir heute einen Tag später kommen. Nur die, die in die Shownotes geguckt haben, die wissen mehr.
Jeder weiß ja auch, der vorletzte Donnerstag vor Saisonstart ist ja im Allgemeinen Sponsorenabend.
Das könnte ein Gast da gewesen sein,
Jahr in Folge, wo wir uns den Gast, den wir da einladen, dann greifen.
Ja, das ist so. Ja, wir müssen mal ein bisschen über vergangene Wochenende reden.
Das hatte ich befürchtet.
Ja, worüber möchtest du denn zuerst reden? Du darfst aussuchen.
Wenn ich mir aussuchen kann, worüber wir reden, dann über ein insgesamt sehr gelungenes Wochenende, würde ich sagen.
Ja.
Inklusive einer Ehrung eines verdienten Spielers, der und dessen Familie, die ja sehr bewegt waren und sich sehr gefreut haben und sehr geehrt gefühlt haben und einem ja doch auch durchaus überzeugenden Auftritt unserer Mannschaft und auch einem insgesamt, glaube ich, sehr gelungenen NRW-Cup. Und mehr gibt es da aus meiner Sicht auch nicht zu sagen.
Naja, gut. Also ich hätte da vielleicht auch noch ein, zwei Ansätze. Wir können das auf jeden Fall mal im Detail machen. Reden wir erstmal mit Sport. Ich habe nach dem Finale mit Manuel Kofler kurz gesprochen. Der ging durch die Katakomben der Eissporthalle. Ich traf ihn und er sagte, ich war nicht ganz sicher, was wir kriegen. Also ob wir Heidewitzka-Hockey mit ein bisschen Standortbestimmung fäustlicher Natur oder ein richtig gutes Spiel kriegen. Und er sagte, ich finde super, dass die Jungs das Spiel gewählt haben. Es war wirklich früh ein sehr anständiges Vorbereitungsspiel. Das muss man einfach sagen.
Es ging rauf und runter. Du hast bei beiden Teams erkannt, glaube ich, was auch in der Saison ihre Stärken sein werden. Und für uns, glaube ich, die gute Nachricht, dass du gegen eine Mannschaft, die letztes Jahr im Finale um die deutsche Meisterschaft stand und gegen die wir zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr 6-0 verloren haben, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, das war auch Finale NRW Cup, auch um die exakt gleiche Zeit, glaube ich, letztes Augustwochenende, dass man das durchaus als positive Signale in Richtung Saison werten kann. Was ist es am Ende wert? Exakt gar nichts, weil um Punkte geht es dann auch erst nächste Woche Freitag.
Ne? Naja, aber es ist trotzdem zumindest mal ein Gefühl. Köln hat heute noch einen neuen Spieler verpflichtet. Ihr ja auch.
Was kommt jetzt? Hab ich was vergessen?
Nein, Spaß. Steht Tyler Boland auf dem Eis jetzt?
Okay, da habe ich nicht gerechnet. ich glaube, er würde gerne. Ist jetzt seit einer Woche auch, also seit Anfang der Woche voll im Mannschaftstraining. Sie müssen ihn ein bisschen bremsen.
Okay.
Deshalb muss man gucken. Ich glaube schon, dass er dabei sein wird. In welchem Maße muss man dann
Saison
gucken?
Saison oder Wochenende?
Nein, am Wochenende. Okay. Also der ist cleared, der trainiert jetzt wieder voll mit. Der wird spielen in Ingolstadt. Ob er jetzt dieses Wochenende schon so spielt und ich meine, da haben sich gewisse Konstellationen gefunden, die, glaube ich, auch schon ganz gut funktionieren. Ob du den dann da jetzt reinpackst, weil er gehört natürlich in die vorderen Reihen zu den Leistungsträgern, oder ob du das erstmal so laufen lässt, bin ich ehrlicherweise froh, dass ich die Entscheidung nicht zu treffen habe.
Reden wir noch mal kurz über letzten Samstag Halbfinale. Springt ein gutes Pferd nur so hoch, wie es muss?
Ja, offensichtlich, ne?
Also, ich habe es ja nicht live gesehen, sondern nur dann hinterher nochmal. Aber man hatte irgendwie schon den Eindruck, ja, defensiv gut. 5 gegen 5 konzentrieren wir uns auf die Defensive. Da machen wir 2 Tore in Überzahl. Doof, dass die einen geschossen haben, aber das war's.
Ja, es ist generell ja dann doch zumindest in den Spielen vorher recht wenig im 5 gegen 5 passiert. Ich meine, auch der Düsseldorfer Treffer fiel ja bei uns dann in Unterzahl, also auch in den Special Teams. Im 5 gegen 5 geht es, glaube ich, primär darum, stabil zu stehen. Das ist klar und natürlich dann auch daraus zu kreieren, aber das ist die Priorität. Das ist gelungen, das andere noch nicht. Das hat gegen Köln deutlich besser geklappt. Wobei ich glaube ich auch es für verständlich halte, wenn du da eine andere Intensität auch im Spiel hast und eine andere, wie sagt man so schön, Schärfe.
Ne? Alles in allem ist es halt bemerkenswert, wie sich das entwickelt. Also dieses Spiel auch, wenn du, gut, jetzt komplett neue Mannschaft gegen Dresden, Spiel 1 in Köln und das jetzt siehst. Das Gute ist, dass es sich wirklich Stückchen für Stückchen weiterentwickelt.
Du kennst eindeutig die Entwicklung. Ja. Ne? Stefan sagt, klar, gibt die üblichen Ups und Downs, aber es ist wie so ein Aktienkurs, der geht mal rauf, mal runter, aber der Trend zeigt, denke ich mal, schon eindeutig in die richtige Richtung. Das wird man jetzt am Wochenende, wird sich das auch nochmal zeigen, wo wir da stehen. Wolfsburg, glaube ich, auch in einer ähnlichen Situation, die auch wenn sie jetzt gegen Köln verloren haben, aber vieles gut machen momentan. Und ja, dann wollen wir einen vernünftigen Abschluss gegen Kassel haben.
Naja, und da hat man ja schon einmal gesehen, wenn du da Larifari spielst, dann kannst du auch ganz schnell ganz
scheiße. Die sind in der Lage, dich zu bestrafen, glaube ich auch nochmal. So ist auch zumindest die sportliche Einschätzung von denen, die Ahnung haben und nicht nur von mir. Ein Eckchen besser als Düsseldorf und auch gut Krefeld haben wir jetzt nicht gespielt, aber was man da so gesehen hat, war das schon auch ein etwas anderes Spiel in Kassel. Allerdings auch wieder eine Woche vorher, wo du dann nochmal hart trainiert hast. Da geht es jetzt natürlich darum, wie gesagt, am Ende, du musst am Freitag in Ingolstadt voll da sein, da am Peak sein und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und was dann dabei rausspringt, gibt jetzt wahrscheinlich auch einfachere Aufgaben zum Start, als in Ingolstadt zu spielen. Aber wer weiß.
Mike York, zweites Thema. Man kann auch, wenn man mal wieder zu Besuch ist in Iserlohn, einen herausragenden Eindruck hinterlassen.
Das stimmt. Das beruht, glaube ich, auf Gegenseitigkeit. Also
das hat nicht jeder geschafft, der mal hier war wieder. Nach langer Abstinenz. Ohne, dass wir das vertiefen.
ich spreche lieber über Mike und dass er wirklich sehr bewegt und berührt war. Und tatsächlich, glaube ich, geht es vielen so, die auch länger weg waren, aus was für Gründen auch immer. Dem war natürlich bewusst, okay, hier Nummer unters Dach und so. Die wissen schon, wer ich bin, so nach dem Motto, um es mal vorsichtig auszudrücken. Doch. Aber Beispiel, die kamen, ich glaube, die Familie kam Donnerstagmittag an, früher Nachmittag, mit einem riesen Jetlag, alle ne, sahen aus wie einmal kurz alle überfahren, einmal, klar, glaube ich, 24 Stunden wach oder so, mit ein bisschen Schlaf im Auto oder Flugzeug. Dann erzählt er, gehen sie dann nachmittags irgendwie oder abends in die Stadt zu Onkel Dimos, hat er vorher schon gesagt, kriegen wir kein Geld für die Werbung, aber ja, und wirst direkt erkannt. Ja, und ohne, dass wir jetzt gesagt hätten, hey, Mike ist da und die Leute haben so ein bisschen Ausschau gehalten, sondern die sind einfach nur in die Stadt gegangen und erkannt, direkt Fotos gemacht, alte Freunde haben das schon mitgekriegt. Das ist, Iserlohn ist da immer auch noch ein Dorf, ja, und er hat das sichtlich genossen, seine Familie, glaube ich, auch zu sehen, was der Name und die Person Mike hier in Iserlohn auslösen. Und ja, er hat sich aber auch entsprechend verhalten. Also ich meine, der hat dann ohne zu mucken 2,5 Stunden Autogramme geschrieben am Sonntagmorgen noch.
Das musst du manchmal einem amtierenden Spieler erklären. Dass
das ist richtig. Ich habe zwischenzeitlich gesehen,
Motivation dass teils gering.
Die Hand,
haben wir schon erlebt.
Die Hand hat gekrampft. Kannst noch diverse Interviewanfragen, wo ich dann auch immer so, ich sage, Mike, können wir noch mal? Das wäre nicht unwichtig. Ja klar, kein Problem. Ich saß dann auch dabei. Also ich zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise gemerkt, dass ihm irgendwas nicht gepasst hätte und der war wirklich sehr bewegt und begeistert auch davon. Wir haben doch der ein oder andere alte Wegbegleiter hat es ja dann auch nochmal nach Iserlohn geschafft und ja, im Großen und Ganzen spricht er nur positiv von dem Ganzen.
Ja, hat das ja auch nochmal im Video zum Ausdruck gebracht. Da sah er allerdings echt müde aus, wie ich gestehen muss. Da hat man gesehen, ja, okay, die Woche ist nicht spurlos
vorbeigegangen. Kleine Hintergrundinfo, es ist alles glatt gelaufen, auch reisentechnisch, termintechnisch, wir haben alles geschafft und das allerletzte Quäntchen, nämlich der Anschlussflug dann in Chicago zurück in die Heimat, das war nur eine Stunde, den haben sie dann verpasst und da gab es dann Delay und ich glaube, als ich dann die Nachricht irgendwie mitten in der Nacht auf dem Handy hatte, ja, sind jetzt auch endlich zu Hause, waren sie 25 Stunden unterwegs. Also wirklich, das war schon heavy. Insofern glaube ich, dass inklusive Jetlag und so er nicht ganz fit aussah. Aber er hat sich dann ja doch auch die Zeit genommen, nochmal Worte von Herzen an die Community zu richten.
So, was fangen wir jetzt mit der 76 an?
Die hat er ja gesagt, wird nächstes Jahr unters Dach gezogen.
Ja. Ich war ja, wie gesagt, nicht da, aber ich glaube, Wolfgang ist da auch sehr schnell geworden, oder?
Ja gut, das war ja geplant, dass die Rücknummer und der Spieler anmoderiert werden und dann Mike aufs Eis kommt.
Ja.
Und zu Recht gab es da durchaus Entrüstung von den Rängen. Ich denke, das kann man guten Gewissens sagen. Und er war nur ein bisschen irritiert, dass dann auf einmal gepfiffen wurde, als sein Name gesagt wurde. Galt natürlich nicht ihm, das ist nachher aufgeklärt worden. Er konnte drüber lachen, hat bei der Autogrammstunde auch, glaube ich, heimlich die ein oder andere 76 auf die Autogrammkarte gemalt. Also das schon mit Humor umgegangen. Ja, für uns ist das...
Nein, aber er sagte, Wolfgang Brück sei direkt zu ihm gekommen, hätte sich direkt danach nochmal für diesen kleinen Fauxpas entschuldigt. Trotzdem hat das ja eine gewisse Wirkung.
Definitiv, die kann man, glaube ich, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Das Einzige, was man da sagen muss, jeder, der dann meinte, ja gut, das hätte man ja jetzt noch abmoderieren können und in die Geistesgegenwart hast du in der Situation auch nicht. Ich glaube, das kann man nicht erwarten, dass dann, wo ja auch die 78 allgegenwärtig ist, die richtige Zahl gesagt wird. Vielleicht schon.
Tja, ich bin mal gespannt, ob er nochmal irgendwann Worte diesbezüglich an uns richtet, dein Chef. Oder ob das jetzt mit Mikes Erklärung
die Interpretation überlassen wir vielleicht einfach unseren Zuhörerinnen
und Zuhörern. Also auf jeden Fall freuen wir uns dann auf Mike York mit der 76 im nächsten Jahr unter die Decke.
Also ich sag mal so, wenn wir nächstes Jahr in der Situation sind, Späßchen machen zu können, da hängt ja immer ein bisschen die sportliche Situation dran, wird da vielleicht nochmal was passieren, aber ja. Das sollte man trotzdem auch mit der gebotenen Ernsthaftigkeit mit umgehen und sagen, dass das schon vorsichtig formuliert extrem unglücklich war.
Tja, vielleicht erkennt man dann auch mal, dass auch Menschen, die regelmäßig in der Öffentlichkeit stehen, ab und zu nochmal einen nervösen Moment haben könnten. Lassen wir es einfach mal so stehen. Und schauen mal auf den heutigen Podcast. Los geht's.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Freunde der Nacht, da sind wir wieder in Kühe, Schweine, Iserlohn. Und heute ist ein Mann zu Gast, der kann was. Oder?
Also sollen wir jetzt Eishockey spielen, Eishockey coachen.
Ja.
Also auf jeden Fall mehr Ahnung als wir beide, würde ich jetzt mal sagen.
Und er hat auf jeden Fall... Das haben wir ihn gar nicht gefragt. Also wir zeichnen wieder immer den Teil auf nach dem anderen. Hat er eigentlich auch eine Silbermedaille zu Hause?
Wir können ihn gleich nochmal fragen.
Wir können ihn gleich, also wir fragen ihn nochmal und erklären es nächste Woche. Das haben wir ihn tatsächlich nicht gefragt.
Ich würde schon sagen, also,
verdient hätte er eine.
An Recht auch.
Genau, also das müssen wir auf jeden Fall sagen. Okay, also heute ist der Bundestrainer zu Gast, Harry Kreis, gleich im Interview bei uns.
Ist das eine Premiere eigentlich? Hatten wir schon mal einen Bundestrainer zu Gast? Ich glaube nicht.
Also einen ehemaligen, ja.
Ja, das stimmt.
Aber wir haben mit ihm nicht über seine Zeit als Nationaltrainer gesprochen, das muss man sagen. Nee, also mit Greg Poss in seinem zweiten Shift, ja, aber nicht über National. Nee, ist eine Premiere. Also es wertet auch nur auf diesen Podcast Kühe, Schweine, Iserlohn und möglich macht diese wunderbare Ausgabe dieser Sponsor.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hämer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Wir freuen uns sehr, dass der Bundestrainer bei uns ist. Harry Kreis.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch immer, wenn ich ein bisschen über Eishockey erzählen kann und hier in Iserlohn auch für mich was Besonderes.
Wann war dein letzter Podcast, ist die Frage. Als erstes.
Ja, das liegt auch eine Weile zurück. Ich glaube, letztes Jahr irgendwann mit Karl Schwarzenbrunner.
Genau, euer eigener DEB-Podcast.
Genau, eigener DEB-Podcast, richtig. Ja, er hat schon viele Podcasts gemacht. Ich war dann irgendwann so ganz hinten angesetzt, aber das war, glaube ich, der letzte.
Ja, du bist ja eher unwichtige Person im Deutschen.
Ja, ich glaube, dass das ja, ich sage, hat schon jeder Bundestrainer unterhält. Dass das ich sage, hat jeder schon mal gehört. Also daher ist ja wirklich nicht so dringend.
Ich habe den übrigens gehört. Der war wirklich interessant, weil ihr habt über sehr viele Details gesprochen, über die wir auch in unserem Podcast zumindest anteilig mal sprechen wollen. Über System, über wie ist Bankmanagement, wie funktioniert das alles. Also es war schon sehr spannend. Also es geht einen Hauch tiefer rein, als wir das so machen. Aber es war schon ziemlich spannend. Deine Verbindung gleich zu Beginn zu diesem Eishockey im Sauerland. Also wir sind heute tatsächlich im Sauerlandpark. Ihr wisst ja, der ist in Hemer und direkt über dem Berg steht die alte Eishalle. Du bist seit 78 in Deutschland. Da hast du die alte Halle nicht mehr erlebt, aber du hast zumindest diese besondere Tradition. Was sind so deine Dinge, die du mit Iserlohn in Verbindung bringst als Spieler erstmal?
Als allererstes, tough place to play, wenn ich das so sagen darf. Also du kommst als Auswärtsmannschaft hierher und die Zuschauer, die Fans, es ist schwierig. Also es ist schwierig zu kommunizieren untereinander an der Bande, weil die Leute einfach vom ersten Bulli bis zum letzten Bulli unglaublich involviert sind, emotionell involviert sind. Also es ist ein tough place to play. Der siebte Spieler ist immer mit dabei hier in Iserlohn. Eins, was eine Erinnerung, die ich auch habe, ist das grüne Buch, oder? Wir haben ja neulich auch.
Ja, also grüne Buch. Nicht so, aber ja, ich erinnere mich da auch.
Ich habe genug gehört. Ja. Und ich habe natürlich jetzt auch die Sportshow, die Anfänge des Sportswashings, als sie es ja da bezeichnet wurde, haben wir, glaube ich, alle gesehen in einer
Ja, mein Sportshow. Papa war damals bei diesem einzigen Spiel dabei und da die Medienberichterstattung hat mir dann sogar erzählt, vor der Tür NBC, CBC, die ganzen Nordamerikaner, ja, weil das war ja gerade die Zeit, als dann wirklich auch die Amerikaner ihr Problem hatten mit Libyen, mit Muammar Gaddafi. Das war schon spannend, ja.
Oh, aber das war, ja,
Telefon
ich schlecht vorbereitet.
Kostet, sagt man immer.
Ja, genau, so eine Mannschaftskasse. Das ist Mannschaftskasse.
Gucken wir mal, was dann hinterher
übrig ist. Machen wir PayPal, oder?
Genau, das kriegen wir hin.
Ja, aber nochmal auf deine Frage zurück. Einfach auch die Zuschauer, einfach die Unterstützung der Zuschauer, auch die Verbindung zur Mannschaft, also das spürt man irgendwo. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal in Iserlohn gespielt habe und die Halle war nur halb voll. Die war gefühlt immer voll und voller Unterstützung.
Weißt du denn eigentlich um diese besonderen Verbundenheiten des Iserlohner Eishockeys in dein Heimatland, also nach Kanada? Oder ist dir das gar nicht so präsent geworden?
Nein, das ist mir überhaupt nicht bewusst. Also wenn ich jetzt mit Eishockey und Kanadier denke, es gibt ja in der Nähe, ja nicht in der Nähe von Mannheim, es gibt Lahr. Lahr war auch eine kanadische
Kaserne.
Ja, Kaserne und da war Eishockey, aber jetzt mit Iserlohn ist mir jetzt nicht bewusst, aber ich bin sicher, dass du mir das
also
jetzt erklärst.
Also das Dorf, wo du gerade bist, also diese kleine Stadt, die hat einen Ortsteil, der heißt Deilinghofen. Das wirst du schon mal gehört
Deilinghofen,
haben.
Deilinghofen, ja, natürlich.
Genau. Und in diesem Ortsteil, da waren die kanadischen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg, haben ein Camp gehabt und natürlich, was haben sie gemacht, weil sie clevere Menschen waren, sie haben sich eine Eishalle gebaut, also erstmal ein Rink eigentlich nur, der nicht überdacht war, irgendwann wurde da eine Halle draus und da sind ihnen ein paar Jungs aus Deutschland auf den Nerv gegangen und haben gesagt, wir wollen da unbedingt mal Hockey spielen und daraus ist in den 50ern, 60er Jahren die Tradition geworden von Eishockey im Sauerland und dann sind die, als in Iserlohn eine große Halle gebaut worden ist, sind sie tatsächlich dann nach Iserlohn gezogen und das war so die Geschichte. Wie das Ganze so gelaufen
ist. Dann sind wir doch froh, dass es Kanadier waren, die bauen Eis hatten. Wenn es Amerikaner wären, hätten sie einen Golfplatz gebaut. Ist auch nett. Aber da gibt es
vielleicht keine Eishockey. Haben wir auch gute in der Umgebung.
Oder wir würden hier American Football spielen. Ja. Oder so. Also da ist mir Eishockey, nee. da ist mir Eishockey, so halt ich lieber. Wie hast du deinen Sommer verbracht? Ganz entspannt oder tatsächlich ist das ein anderer Sommer wegen Doppelereignis, wegen Olympia im Februar?
Ja, also eigentlich habe ich den Sommer recht entspannt verbracht, weil ich unmittelbar nach der Weltmeisterschaft mir eine neue Hüfte habe machen lassen.
Oh,
und
okay,
das ist dann immer mit ein paar Tage Krankenhausaufenthalt verbunden und dann 3-4 Wochen Reha. Ich mache immer noch Reha hier auf mein App. Und aber sonst geht's gut eigentlich. Aber ich war dann doch, zumindest mal was die Kilometer auf mein Auto betrifft und Vereinsbesuch und so weiter, eingeschränkt, aber danke
der
Nachfrage.
Aber dafür läufst du wirklich wieder schon rund. Das muss man
ja, sagen. Ich glaube geradeaus, ja. Hüfte, ne? Danke.
Ja. Da merkst du, jetzt ein Sportler drin. Weißt ja, du? Das ist schon ein Unterschied. Ein
paar Spare Parts brauche ich noch, aber jetzt also lassen wir es erstmal bei der Hüfte.
Aber ist das ein besonderes Jahr, so diese Vorschau auf das alles, was kommt? Fühlst du, dass das besonders ist? Oder ist es dann doch Business as usual aktuell noch?
Nein, Gespräche gehen schon Richtung, ja, schon länger Richtung Olympiade. Du hast dann eben Deutschland Cup. Es wird alles jetzt schnell kommen. Also Deutschland Cup wird schnell kommen. Olympiade wird schnell kommen. Ich meine, die Organisation, Registrierung, das ist jetzt seit, glaube ich, 10 Tage abgeschlossen. Und es muss bis zum Tag X abgeschlossen sein, mhm. Staff, Spieler, alle, weil danach gibt es keine Möglichkeit. Man kann ja nicht nachnominieren. Und das heißt, wir müssten dann natürlich auch eine große, lange Liste Spieler zusammenstellen. Und ich spreche jetzt hier wirklich von vielleicht 120, 80, 90 Spieler gefühlt. Die 100
theoretisch
Spieler.
In der Lage wären, für genau. euch Olympia zu machen. Genau. Genau.
Und die Organisation, ich bin ja weniger in der Organisation Hotels, Vorbereitungen so eingebunden, aber letztendlich wird das besprochen und dann mit Christian Künast, Horst Fuchs macht da sehr viel und meine Person. Aber gefühlt ist ja viel los und auch viel unter den Beteiligten, viel Vorfreude auf die Olympiade.
Der Mann war mal Trainer der DEG, sollen wir ihn fragen oder sollen wir es lassen?
Ich fürchte, wir müssen unserem journalistischen Anspruch gerecht werden. Aber vielleicht kann man erstmal fragen, was war dein letztes Spiel als Schwenninger Head Coach aber bei uns, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Auswärts.
Bei uns,
kann ja. Sogar, kann gut sein, ja. Also,
müsste es so gewesen könnte sein. Gut sein. Also gewonnen oder verloren, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber.
Ja. Also wenn du mich so anschaust, gefühlt verloren. Also ich weiß nicht.
Das wäre doch ja, positiv.
War Greg noch? Trainer, gell? Possible, glaube ich.
In der Saison, ja.
Das
ist dann war Bundestrainer Greg geworden, dann ist Steve Walker nach Schwenningen gekommen. Der hat damals in der Saison, das war dieses 4-0 nach 10 Minuten, wo Schwenningen 4-0 führte.
War ich nicht da glücklich.
Da war Harry, glaube ich, nicht mehr in Amt und Würden, aber davor schon. Ja. Aber ja, natürlich auch mit Düsseldorf häufiger bei uns gewesen, gegen uns gespielt. Hast du da noch Kontakt hin? Wie hast du das verfolgt, was da gelaufen ist?
Für uns
ist
das natürlich immer ein dickes Ding. Fehlt ein weiteres Westderby. Erst hat sich Krefeld verabschiedet. Ne?
Dann, ja, und jetzt Düsseldorf.
Und jetzt für die Roosters ist das schon natürlich ein Schlag ins Kontor. Ja. Und man ist schon ein bisschen traurig.
Ja, ja natürlich. Ich habe noch, durch Andy Niederberger danach Düsseldorf ist, habe ich da auch diesen Kontakt zu ihm. Der Mannschaftsarzt Ulf Blecker ist ja mein bester Freund und Trauzeuge, also wir haben
ganz
da noch den
Gang.
Ja, und der Gunnar, ja, der Betreuer, bekannt. Der Gunnar ist ja auch bei uns in der Nationalmannschaft.
Ja.
Also wenn ich wirklich was wissen will,
dann rufst du Gunnar
an. Dann ruf ich den Gunnar an. Aber es interessiert mich, ich war ja insgesamt 6 Jahre in Düsseldorf, schöne Stadt, auch die Organisation, gute Leute und das interessiert mich schon, wie es dort geht, wie es den Leuten geht und wie es den Club und dessen Aufbau vorangeht.
Ich habe für Magenta damals das letzte Spiel gemacht gegen Wolfsburg, dieser traurige Abend. Insofern eine besondere Beziehung zu diesem Abstieg. Und jetzt haben wir sie ja glücklicherweise erleben dürfen, letztes Wochenende im Rahmen, also einmal letztes Wochenende im Rahmen des NRW-Cups. Aber wie empfindest du das, wenn so eine Traditionsmannschaft plötzlich in Liga 2 spielt? Ist das ganz normales Geschick in einer Liga, wo es wieder Auf- und Abstieg gibt? Oder ist das schon ein Schlag ins Kontor, auch ein Stück weit fürs Iserlohner Eishockey, fürs deutsche Eishockey?
Fürs Iserlohner
auch. Ja, das auf jeden Fall. Aber auch fürs deutsche Eishockey, gerade auch im Hinblick auf, da wäre jetzt ein bisschen mehr Geld drin gewesen, das hätte wieder auch Spieler entwickeln können, die für euch, für den DB ganz wichtig geworden wären.
Ja, als damals die Entscheidung getroffen wurde, dass wir wieder Auf- und Abstieg machen, dann muss das ja auch den Beteiligten auch bewusst gewesen sein, dass es auch mal irgendeinen großen Club treffen kann oder so einen Traditionsclub. Wie lange ist das jetzt zurück, wo Berlin auch irgendwo ganz unten in der Tabelle war, wirklich ganz unten, wo sie sich dann, kurz vor Schluss, sich dann vom letzten
Jahre, 13. Ne? 3 Jahre aber, und dann ging es wieder nach oben. Ja,
und es ist... Es ist so tief in den Gesprächen mit Düsseldorf war ich das nicht, aber jetzt als Außenstehender ist das sicher eine Gelegenheit, sich neu zu sortieren, neu zu justieren und einen Wiederaufbau zu machen. Offensichtlich haben die noch sehr viele Sponsoren oder fast alle Sponsoren halten können, vielleicht noch der eine oder andere dazu gewinnen können. Die Zuschauer machen mit. Und ich bin überzeugt, dass die auch ein gutes Produkt in der DEL2 aufs Eis bringen.
Also wenn sie so weiterspielen, wie sie das an den letzten beiden Wochenenden getan haben, dann wird das mit Sicherheit was. Wie schaut man eigentlich als Bundestrainer tatsächlich auf Club, 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 also zum Beispiel auf die Roosters, wenn du so einen Sommer verfolgst? Jetzt gut, in diesem Jahr ist vielleicht ein bisschen anders, aber bist du eigentlich sehr gut informiert über die Details, wer da als Neuzugang reinkommt in so einen Kader, wer da gerade aktuell unterwegs ist? Wie sehr weißt du das jetzt schon oder wie sehr entwickelt sich das in einer Saison?
Ja, alle Clubs habe ich noch nicht studiert. Mhm. Das wird jetzt kommen, unmittelbar vor Saisonbeginn. Ist natürlich für mich vorrangig die deutschen Spieler, ja, oder wie die Mannschaft sich auf die deutsche Positionen verstärkt hat. Und ich finde, dass Iserlo da sich gut verstärkt haben, wirklich in der Hinsicht. Und dann kommen die Ausländer dazu und dann insgesamt, es hat bei mir begonnen. Und natürlich, da ich heute in Iserlohn bin, habe ich ein bisschen näher hingeschaut. Aber es fängt wirklich zuerst mit den deutschen Spielern an. Aber das, ja, wie gesagt, Studieren der Mannschaften, Neuverpflichtungen und so weiter, das wird jetzt intensiv.
Wenn man dann ab und zu den Stadien.
Da waren jetzt ein paar andere Sachen, die wir besprochen haben, aber das kommt jetzt.
Siehst du viele Spiele über die Saison? Wie oft würdest du sagen, bist du so?
Ja, ich habe den Anspruch, also ich würde ganz gerne und meine Frau hätte ganz gerne, dass ich sonntags zu Hause bin, wobei da sitze ich dann vor dem Fernseher und schaue drei Spiele, dass ich mindestens zwei Spiele in der Woche schaue, immer dann Donnerstag, Freitag, je nachdem. Ich kann nicht immer nur, ich sage jetzt mal, Mannheim machen oder Frankfurt.
So wie Jogi Löw in Freiburg. Der sitzt früher immer noch da, aber jetzt ist er kein Bundestrainer mehr.
Oder wenn ich dann nach Süden fahre, dann schaue ich, dass ich, also es ist gut, da wo ich bin, geografisch, also Mannheim, da bin ich in drei Stunden, in Bayern dann wieder zurück. Aber ich habe den Anspruch, entweder Dienstagspiel oder Donnerstag, Freitag, sowas in der Form, dass ich mindestens zwei Spiele live in der Woche sehe und dann eben im Fernsehen. Oh.
Nächste Woche geht es nach Berlin, dann nehme ich an. Bist du da
beim Auftaktspiel? Ja, das ist Berlin gegen Dresden, gell? Nee, da bin ich nicht, aber ich bin in Köln gegen Berlin. Da bin ich dabei, ja.
Also sieht man dann sofort gleich die Top-Teams. Ist es für dich so, dass du lieber im Stadion bist oder ist es auch okay, wenn man vom Fernseher sitzt? Weil man sieht ja schon die Interaktion, die gerade auf einer Bank stattfindet, die ja auch für einen Bundestrainer, glaube ich, abseits, also wie motiviert jemand, wie spricht jemand, auch mit den Teamkollegen, das ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Siehst du in einem Stadion natürlich immer 100-mal besser, als wenn du es vom Fernsehen siehst.
Genau. Persönlich sehe ich das lieber live, weil wie du sagst, ich kann auch einzelnen Spieler beobachten, unabhängig von der Kamera. Mhm. Ja, im Fernsehen, die Kamera verfolgt entweder das Spiel oder irgendwelche Einzelaktionen. Und du hast zwar die Wiederholungen im Fernsehen, aber ich kann nicht einzelnen Spieler verfolgen. Und das kann ich machen. Ich kann sehen, jedes Wechsel, wie ist er auf der Spielerbank, wie ist überhaupt die Stimmung auf der Spielerbank. Und das hat nur das Live-Spiel. Und man bekommt auch, glaube ich, so ein bisschen eher das Gefühl für, ja, man sagt so gerne Momentum, Schwung, oder? In welcher Phase befindet sich die Mannschaft? Sind die im Aufwind oder haben die gerade Mühe im Moment? Live ist viel schöner.
Ich finde das auch, es macht einen Riesenunterschied. Also manchmal sitzt man ja auch, gerade Olympia 22, erinnere ich mich gut, haben wir in München gesessen bei Eurosport und haben dann die Spiele kommentiert und du kannst eben dieses Besondere ausmacht, dieses Kribbeln auch auf einer Bank oder gut, Zuschauer waren sowieso nicht zugelassen, aber dieses Kribbeln auf einer Bank, das siehst du natürlich nicht. Und da fehlt dir schon was. Also ich bin da auch ganz froh, dass wir da immer noch in den Stadien sitzen. Wenn du dir die Entwicklung, so deutsches Eishockey in den letzten Jahren, seitdem du 1978 gekommen bist, hat sich Eishockey total verändert. Nicht nur in Deutschland, aber auch weltweit. Aber wenn du gerade so auf die letzten Jahre schaust, was fällt dir an Entwicklung im deutschen Eishockey auf, wo es wirklich eine völlig andere Welt geworden ist? Oder kann man das gar nicht sagen, dass es eine völlig andere Welt geworden ist über die letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahre?
Ja, Schnelligkeit.
Riesig,
die, ja, Athletik. Ja, die Athletik der Spieler. Also zu meiner Zeit, und wir gehen jetzt wirklich weit zurück, da war das Sommertraining die Zeit, wo man sich fit gemacht hat. Und die Spieler sind heute eigentlich 12 Monate im Jahr fit. Die nehmen sich vielleicht 2 oder 3 Wochen Zeit, um sich zu regenerieren, aber da geht die Aufbauphase wieder los. Die kommen alle fit an, die sind fit, die sind schneller, sind athletischer. Das Spiel ist auch viel mehr von Taktik geprägt. Ich meine, ich habe ja noch zu Zeiten gespielt, wo es überhaupt kein Video gab. Es gab ja mein Wort gegen das Wort des Trainers. Und heute ist die Taktik und es ist einfach, Auch das Drumherum, also nicht nur das Spiel an sich, sondern auch das Drumherum, wie die Zuschauer unterhalten werden vor dem Spiel, in der Drittelpause und so weiter, ist es viel, viel professioneller geworden. Ja, ein unglaublich, wie gesagt, ein tolles Produkt, was hier geboten wird.
Magst du mit uns ein bisschen über die WM, die letzte, reden? Oder hast
Klar,
du das,
können wir machen, ja.
Hast du das verdrängt?
Nein.
Über die vorletzte wahrscheinlich.
Aber. Nee, also ich bin da auch sehr selbstkritisch. Wir können da gerne über die vergangene WM sprechen.
Wie sehr hast du im Sommer damit gehadert eigentlich, mit dem, dass ihr es zum ersten Mal seit 2018 nicht geschafft habt, ins Viertelfinale zu kommen?
Ja, also bei der Hüft-OP war ich ja betäubt, oder? Man hat gedacht, okay, das hilft, oder? Wäre ich ein bisschen länger betäubt gewesen.
Danach gab es auch noch ein paar Schmerzmittel, das half auch, so ein bisschen zu vergessen.
Die Betäubung hätte schon eine andere. Nee, wir haben ja das analysiert, also die WM ist zu Ende und dann, Christian, ich analysiere das. Es geht weiter, es geht auch in den Clubs, Gespräche mit den Spielern. Ich habe ja auch gesagt, nach dem letzten Spiel, und das war ja einfach eine Tatsache, und das ist dann auch meine Aufgabe, oder? Wie gut hat man die Mannschaft eingestellt, wie gut war die Mannschaft in der Lage, ihr Potenzial abzurufen? Und wir haben, auf Englisch sagt man, we left money on the table, oder? We left money on the table. Wir haben gute Spiele gemacht, wir haben die wichtigen Spiele am Anfang gewonnen, aber wir hatten nicht die Konstanz der Leistung über 60 Minuten, immer, auch in den ersten drei Spielen. Wir haben ja unglaublich stark gegen die Schweizer gestartet, ja, oder? Patrick Fischer sagt zu mir, wir waren im gleichen Hotel, nach dem Spiel, du, wenn ihr das erste Tor schießt gegen uns, dann hat das Spiel vielleicht einen anderen Verlauf, als es hatte. Wir haben das erste Drittel gegen die Amerikaner irgendwie nicht verschlafen, aber wir waren auch nicht da. Oder? Wir waren ja auch nicht auf dem Level, den man sein muss, um gegen so einen Gegner zu schatten. Und 40 Minuten waren wir auch absolut auf Augenhöhe. Mhm. Und da muss man sich dann auch fragen, okay, woher kommt das? Was hätten wir vielleicht anders in der Vermittlung der Identität, Spielidentität, Teamidentität machen können? Und das sind ja kritische Fragen, die wir uns natürlich immer stellen, immer, aber umso vermehrt nach so einem Turnier. Okay, wir haben ja im letzten Spiel dann gegen die Dänen das entscheidende Spiel, auch da unentschieden. Mhm. Oder? Du spielst dann das ganze Turnier 5-5 und die Entscheidung fällt dann 1-1.
Ja.
Im Penalty-Schießen.
Das stimmt. Tim hat mal irgendwann dann danach, relativ kurz danach gesagt, dass es so ein bisschen auch vielleicht der Punkt war, dass sie sich alle, die da als mit dem großen Namen gekommen sind, gedacht haben, wir müssen das an uns reißen, wir müssen alles geben, wir müssen alles aus uns herausholen. Und am Ende ist Eishockey ein Teamsport, das wissen wir alle. Da hilft natürlich Talent unglaublich weiter, wenn du solche Jungs im Raum hast. Aber haben sie sich am Ende auch einen Hauch zu viel vorgenommen, was sie selber von sich aus einbringen wollten? Und hatte das damit auch ein Stück weit zu tun? Oder war es tatsächlich wirklich eine Sache, wo andere Gründe die hauptsächliche Ursache gespielt haben?
Also ich glaube, unser Abschneiden hat alleine damit nichts zu tun.
Nein, das glaube ich auch. Jetzt, aber das, jetzt das sind Tim ja so anschaue,
setzt genau, Stück für Tim Stück anschaue zusammen. Oder wenn ich jetzt den Moritz Seider anschaue, das hat damit nichts zu tun. Aber ich meine, das spricht für die Jungs, dass die so viel Verantwortung auf sich nehmen. Ja, wir haben uns dann auch danach gefragt, war es die richtige Entscheidung, auch den Moritz Seider in so eine Situation
Kapitänsbinde
zu geben. Ja, weil er nimmt diese Verantwortung an sich, Tim nimmt diese Verantwortung an sich. Und wir haben auch, ich habe auch während dem Turnier gesprochen und habe gesagt, Jungs, man merkt, ihr wollt so viel, aber es liegt nicht alleine an euch. Leichter gesagt als getan, aber nochmal, das spricht für jetzt gerade Tim oder auch Moritz, die auch selbst sagen, ja, vielleicht haben wir da doch zu viel selbst gewollt. Aber das war ja nicht der Grund, warum wir jetzt nicht ins Viertelfinale sind.
Es sind, wie gesagt, diese kleinen Aspekte. Einen will ich nochmal ansprechen. Du hast es in beeindruckender Art und Weise mit dem gesamten Staff geschafft, im Jahr davor, also 2023, 2024, diese Mannschaft auch zu so einem Team werden zu lassen. Ich erinnere mich noch, Konzi Klostermann, der war ja oben bei euch und hat dann hinterher erzählt, was die Mannschaft zusammen gemacht hat, wie sie zusammengewachsen ist. All das, auch deine Entscheidung, den ein oder anderen zu Hause zu lassen und dafür andere in dieses Team zu nehmen, um es wirklich gleich zu verteilen. Was war diese Besonderheit, die ihr in dieser Mannschaft geschaffen habt, die so gut abgeschnitten hat? War da Teamgefühl am Ende dieser entscheidende Faktor? Und so aus deiner Sicht, viele Jahre als Coach, viele Jahre als Spieler, wie schwer ist es, auch gerade unter den Rahmenbedingungen, also du hast die Mannschaft ja immer nur ganz kurz vorher zusammen, tatsächlich so ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen in den wenigen Tagen?
Ja, sowas kann man ja nicht befehlen. Also ich kann ja nicht sagen als Trainer, okay Jungs, jetzt müsst ihr euch als Mannschaft zusammenfinden. Das kann ich ja nicht machen. Also was wir tun, ist natürlich die Mannschaft nach bestem Wissen, Gewissen und Rollen zusammenzustellen. Und wir geben auch die Mannschaft Zeit, wirklich Zeit, um selber zu sich zu finden. Auch die Entscheidung, früher nach Herning zu gehen, als zum Beispiel jetzt die Schweizer, haben die Jungs gut genutzt. Mhm. Die haben dann Sachen unternommen miteinander. Und das mussten die aus eigenem Antrieb machen. Und das haben die auch gemacht. Und wenn man mit den Spielern während und nach der Weltmeisterschaft gesprochen hat, Teamgeist war super. Also da war überhaupt nichts. Jeder wollte wirklich das Gleiche. Andererseits war vielleicht dieser letzte Funke aus irgendwelchem Grund, wie das in 23 in Tampere war, hat man auch gehört, das war auch nicht da, aus welchem Grund auch immer. Und dann gehe ich nochmal auf meine Person zurück und meine Rolle als Head Coach. Da muss ich sagen, da habe ich vielleicht die Botschaft nicht falsch gesendet, aber nicht mit genug Nachdruck gesendet oder klar genug gesendet. Das sind wir als Mannschaft. Das ist unsere Teamidentität, das ist unsere Spielidentität. Und das immer wieder gesagt, eingefordert, während dem Spiel, nach dem Spiel. Und es sind nur wenig Prozente, die fehlen, um eben ein Spiel auf diesem Niveau gewinnen oder zu verlieren.
Ich glaube, also letztlich ist ja auch so, du hast ja gerade gesagt, korrigiert mich, ich bin jetzt nicht so tief in den Zahlen wie du, aber ihr könnt das Ding ja genauso gut auch gewinnen gegen Dänemark in die andere Richtung.
Absolut.
Und dann geht es ja weiter, korrekt? Also
ja.
Ist meine, ja. Also und man sieht, wie wenig letztlich ja fehlt. Also kann ja keiner davon ausgehen, dass du die Schweiz schlägst, dass du die USA schlägst, auch wenn du sagst, natürlich haben wir geschaut, was man da hinten raus hätte besser machen können und wollte das natürlich auch besser machen. Ist das was, wo du sagst, okay, die Erwartungshaltung ist natürlich gewachsen in den letzten Jahren, aber kann ja trotzdem immer passieren, weil die anderen Nationen schlafen ja auch nicht. Oder ist das schon der Anspruch zu sagen, nee, wir wollen schon immer ins Viertelfinale?
Wollen schon, aber
gehören da auch vielleicht.
Ja. Aber kann man das immer von einer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft mittlerweile erwarten? Wegen eben dieser, du hast gesagt, dieser Erwartungshaltung.
Ja klar, das haben wir auch. Also wir haben ja selber einen hohen Anspruch. Und wir sagen immer, okay, unser Ziel ist erstmal das Viertelfinale zu erreichen. Ja, es hört sich manchmal so an, als ob wir tief stapeln würden nach 23, aber du siehst ja, wie die Österreicher haben sie ja auch geschafft.
Ja. Weißt
du, wo du denkst, nichts gegen die Österreicher, versteh mich nicht falsch, du musst dich jedes Jahr, bei jeder Weltmeisterschaft musst dich neu behaupten und wir gehören einfach nicht wie die Amis und was weiß ich, wie die Tschechen einfach zu diesen Top-Clubs. Aber bei uns geht es darum, haben wir unser Potenzial voll ausgeschöpft? Haben wir das erreicht, was wir erreichen konnten? Und das muss ich mit Nein beantworten nach der letzten Weltmeisterschaft, dass es immer ein Kampf ist um eine Qualifikation für die Viertelfinale. Immer. It's always a battle. Oder? Und man hat ja, und ich bin kein großer Freund von zu sagen, ja, hätten wir lieber die stärkeren Mannschaften am Anfang gehabt und die vermeintlich schwächeren am Ende. Ist eine Diskussion, die haben wir geführt, nicht so ausführlich. Aber ich kann mich zurückerinnern, ich weiß, wenn du die Stärken gleich am Anfang hast, dann kriegst du gleich gezeigt, das muss dein Level sein in diesem Turnier, sonst hast du keine Chance. Und wir haben die Spiele gewonnen, die wir gewinnen müssten, aber auch nicht in den Spielen die optimale Leistung erbracht. Und das haben wir uns genau angeschaut und letztendlich, wie gesagt, der Anspruch bei den Spielern ist sehr hoch, unser Anspruch ist hoch und wir gehen ja eben bei den nächsten Turnieren mit diesem vollen Bewusstsein da rein.
Gibt ja genug Turniere.
Ja, genau. Jetzt passiert ein bisschen was. Wenn du Dann, du hast das weitere Turnier verfolgt. Die USA ist das erste Mal Weltmeister geworden seit 1960, also eine ewige Zeit. Und ich weiß, es gab immer so diese Jahre, wo du gesagt hast, ja, die Amerikaner kommen mit der Familie, sind Touristen, haben eine Menge Spaß und das war's. In den USA hat es in den letzten 10, 15 Jahren wirklich ein sehr, sehr gutes Development-Programm gegeben, wo sie wirklich angefangen haben. Wir haben vor zwei Wochen mit Mike York gesprochen, der gerade für die US-Nationalmannschaft unterwegs war, mit einem Team, was aus Illinois, aus Michigan kam und wo er dann gearbeitet hat. Diese Entwicklung dieses Teams, was siehst du gerade auch in dieser US-amerikanischen Mannschaft? Was haben die richtig gemacht auf dem Weg, tatsächlich endlich mal wieder diesen Titel in die USA zu holen?
Das kann ich nicht beantworten. Also die waren ja auch bei uns im Hotel. Das waren die Schweizer und die Amerikaner. Mhm. Und ich kann es nicht beantworten. Also
rein vom System her würdest du, also ihr habt dieses Development-Programm, sie endlich dahin katapultiert, wo sie sich das selber gewünscht haben?
Also das ist eine zusammengewürfelte Mannschaft. Ja. Das ist wirklich eine Mannschaft. Ich meine, in den vergangenen Jahren, wir haben ja gehört, es haben so viele Spieler abgesagt, weil die Weltmeisterschaft für sie nicht so interessant ist. Aber ich glaube, die Situation bei den Amerikanern war ja genau wie bei uns, wo die genau verstanden haben, okay, also wenn ich jetzt nochmal eine Weltmeisterschaft absage, dann werde ich vielleicht für die Olympiade nicht berücksichtigt. Ich weiß es nicht. Aber die Mannschaft hat einfach mit ein ganz bestimmtes Selbstbewusstsein gespielt. Ja. Die haben auch im richtigen Moment Spiele gewonnen, Punkte geholt. Und das ist doch entscheidend letztendlich. Weißt du, wenn ich eben zurück, das liegt 2 Jahre zurück, ich weiß, aber wir haben ja im Viertelfinale gegen die Schweiz, wir verlieren Moritz Seider im ersten Drittel mit 5 plus Spieldauer. Mhm. Es hat die Mannschaft überhaupt nicht interessiert. Wir haben einfach weitergespielt. Und das sind so für mich so unbewusst Situationen. Die Mannschaft geht gut damit um oder weniger gut damit um. Beim letzten WM, wir verlieren gegen Norwegen Lukas Reichel, der zu diesem Zeitpunkt unser, würde ich sagen, effizientester Stürmer war. Den verlieren wir. Wenn wir den hätten, hätten wir da ein oder andere Tor mehr geschossen, mit Sicherheit. Das ist nur ein Punkt und es sind viele kleine Mosaiksteine. Für mich waren die Amerikaner im Hotel auch gut miteinander. Kein Ego, ein Team, die haben ja auch viel Freiheiten, aber wenn es drauf ankommt, die gehen aufs Eis, um zu spielen. Es ist Swayman am Tor, es ist Wawrinka und dann denke ich, die haben ja ein paar gute Spieler da draußen. Oder?
Definitiv.
Der Thompson, der mit seinem Tor im Overtime gegen die Schweizer, oder was, das ist ja ein Bilderbuch, aber der schießt für mich gefühlt 90% seiner Tore, wie er dieses Tor geschossen hat. Da haben wir schon echt Spitzenspieler auf dem Eis gehabt.
Ich hätte es jetzt interessant gefunden, wenn du gesagt hättest, ja, man hat gesehen, systemtechnisch haben die das von jungen Jahren bis zu alten Jahren mal irgendwie anders erlebt. Also ich erinnere mich noch an die Amerikaner vor ein paar Jahren, da kamen die Jungs immer zusammen und da hat einer nicht das System des anderen gekannt. Mittlerweile ist es ja durch die einzelnen Generationen und durch die Nationalmannschaften gibt es ein System, eine Grundsystematik und so weiter. Und erkennst du das darin? Weil das sagen die amerikanischen Kollegen immer, wenn du die nochmal bei so einer WM hörst, auch in der Berichterstattung, ja, die spielen so gut zusammen, weil sie schon von jungen Jahren an dieses System haben. Oder sagst du, ach Quatsch, die sind einfach gute Jungs, die haben einfach so ein großes Talent, wenn du die zusammenpasst und dann packt das.
Ich glaube, die haben ein sehr ausgeprägtes Verständnis für das Eishockey und für das amerikanische Eishockey, ohne Zweifel, aber die spielen ja auch zum großen Teil in verschiedenen NHL-Teams, ja, auch mit verschiedenen Systemen. Aber wenn die dann zusammengekommen und Warsowski sagt, okay, das war ein Trainer, oder? Was hast du gesagt? Okay, wir spielen das, das und das. Dann setzen die das auch um. Naja, da gibt es ja die Lernkurve, ist ja sehr steil. Die setzen das um. Und die spielen auch ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr aggressives Eishockey. Die nehmen wirklich Zeit und Raum weg. Die machen es schwierig für die Mannschaft. Die sind läuferisch, technisch unglaublich gut. Und haben auch, ja, für mich irgendwie so ein Verständnis, auch in der Offensivzone. Ja, die Scheibe bewegt sich so schnell, die Spieler sind immer irgendwo an der richtigen Stelle. Dass das mit der Entwicklung des amerikanischen Eishockeys zu tun hat, hundertprozentig. Aber ich glaube, die verstehen einfach, wie gespielt werden muss, wenn sie Erfolg haben wollen.
Ich verstehe das auch, oder? Wir werden das bei Olympia sehen als nächstes.
Ja, also das, was du jetzt beschreibst, hat ja dann gar nicht mehr so viel mit dem üblichen Scheibe tief, hinterher, Scheiben zum Tor bringen, Zweikämpfe gewinnen und so weiter und so fort zu tun. Also es wird ja schon mehr gespielt und auch deutlich aggressiver gespielt. Und so wie du das jetzt beschreibst, ist das überhaupt noch amerikanisches Eishockey?
Ja.
Wie entwickelt hat sich das entwickelt?
Kommt doch, glaube ich, immer so ein bisschen darauf an, ob die zu Hause auf der kleinen oder dann irgendwie auf der europäischen Fläche
spielen. Genau. Wenn du jetzt Florida anschaust, Florida, Scheibe ist tief. Immer. Ja. Rims, Scheibe tief. Also da gibt es keinen Spielzug an der blauen Linie. Du musst das tun, was du tust, um zu gewinnen, und das einfach konsequent tun. Und ich glaube, die amerikanische Mannschaft bei der Weltmeisterschaft, jeder hat wirklich das umgesetzt, was vorgegeben wurde, konsequent, Wechsel für Wechsel. Und dann kam eben noch diese, sag ich mal, Top-Spieler. Im richtigen Moment haben sie dann die Tore geschossen oder Tore verhindert. Ja. Und das ist so. Ja.
Du erzählst es immer von hinten. Ne? Du kannst natürlich auch sagen, ja, mit dem Spielstil, wenn sie damit nicht erfolgreich sind, dann gucken wir uns an und sagen, ja, guck mal, Florida bringt die Scheibe immer tief und die spielen dann so und so. Ja.
Ich glaube, dass die schon mittlerweile auch die feinen Unterschiede sehen. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt dann auch im Februar zu sehen kriegen. Wie groß ist deine ganz persönliche Vorfreude auf dieses Ereignis? Zum ersten Mal wieder seit 2014 wirklich die Eishockey-Welt, die ganz, ganz große Eishockey-Welt versammelt zu sehen an einem Ort und Olympia spielen zu können.
Ja, hört sich vielleicht ein bisschen naiv an. Ich bin ja ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber wenn ich denke, okay, wir spielen gegen die Amerikaner und du schaust Opening Face-Off und denkst, like, holy caramba, die sind wirklich alle hier.
Ja,
das ist wirklich so. Also
das wird
Besten,
so sein. Ja.
Die Besten so sein. Sind alle hier. Und ich meine, wir spüren auch oder haben gespürt bei der letzten NHL-Reise, im Gespräch mit den Spielern, dass die sich auch freuen, oder dass die wirklich auf diesem Niveau gegen die besten Spieler und nicht Mannschaft gegen Mannschaft, sondern Nation gegen Nation, die freuen sich wirklich drauf. Und da hat man selber Freude daran, dass die Spieler sich so freuen, und die Zuschauer werden auch einen riesen Spaß daran haben. Oder? Wenn wir das letzte Mal, also seit 3 Weltmeisterschaften waren die NHL-Spieler, glaube ich, nicht dabei, oder?
Ja, es war 2014 in Sochi.
Genau, 2014. So, und man weiß ja nicht, wie es dann in 4 Jahren wieder wird, oder? 30, vielleicht sind sie da wieder nicht dabei. Und die Spieler wissen das auch. Ich meine, du hast ja nur so ein kleines Zeitfenster für deine Karriere. Und wenn du 2 oder 3 Mal bei der Olympiade nicht dabei bist, weil die Liga sagt, nein, geht nicht, dann.
Da ist eine Was ganze Generation hat genau. Das verpasst, ja, dieses besondere Erlebnis.
Ist das für die Spieler wirklich auch dann ein Thema? Weil ich stelle mir das schwierig vor. Du würdest gerne, du darfst aber nicht. So frustrierend.
Naja, ich
sag
mal, wenn so eine große Company wie die NHL, also betrachten wir es nur mal businesstechnisch, ich glaube, wenn die Company sagt, wir machen auch mal 2,5 Wochen Pause mit dem Markt, den die haben, den Umsätzen, die schaffen müssen und so weiter. Ich glaube schon, dass die Spielergewerkschaft da einen ziemlich großen Einfluss drauf hat und die auch kommuniziert hat, dass die Jungs schon mal wieder gerne Bock drauf hätten, in Nordamerika, also Olympia
für
zu spielen.
Für den Sport insgesamt wird das ja dann auch wieder eine Riesenwerbung sein, wenn du die da alle rumrennen hast, ne? Und das wertet das Turnier auf, aber ich glaube schon, dass auch, geht ja auch viel immer um Persönlichkeiten heutzutage im Sport, dass es schon nicht verkehrt ist, wenn die dann auch die Top-Leute da mitspielen, du im Zweifel dich dann auch mit denen messen kannst.
Da ist auch eine Frage von Märkten, glaube ich, am Ende. Jetzt dadurch, dass die Russen nicht dabei sein dürfen, ist natürlich der Fokus komplett auf einem nordamerikanischen Markt. Und also das ist schon eine gute Geschichte. Wenn du jetzt auf dieses Jahr schaust und nur die Arbeit betrachtest mit Olympia und WM, den Deutschland-Cup, das ist auch harte Arbeit, aber nehmen wir nur mal die beiden. Wie viele Kader plant ihr da eigentlich? Also du hast vorhin schon gesagt, wir melden jetzt mal 180 Spieler ungefähr an, die in der Theorie da spielen können mit allen Leuten. Aber wie plant ihr? Plant ihr 2 Kader, einen für Olympia, einen für die WM, weil du ja auch nicht weißt, wer von den deutschen Jungs, die du mitnehmen würdest nach Italien, dann nochmal können, die WM zu spielen. Das ist ja auch kein Automatismus. Also Moritz Müller, wenn du ihn mitnehmen würdest, würde sagen, okay, wenn ich Olympia gemacht habe, weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob ich die Kraft habe, dann auch nochmal WM zu spielen.
Ja, so wie ich Moritz kenne, der kommt immer.
Der nimmt das ja einfach schlecht. Der
ist Deutschlandcup dabei, Olympiade dabei und WM dabei. Und der verpasst keinen, der macht jedes freiwillige Training auch noch mit. Aber das, ja, ist viel. Ich meine, man darf nicht vergessen, auch Deutschlandcup ist ja ein Heimturnier und das ist ja das letzte Turnier, bevor es die Olympiade geht. Das heißt, auch da schauen wir, okay, im wirklich erweiterten, engen Kader, Kandidaten Olympiade, hätten wir eigentlich schon gerne beim Deutschlandcup dabei, wenn es irgendwie geht, je nach Spielplan und Belastung der Clubs. Und klar, es werden Spieler, die bei der Olympiade bedauerlicherweise nicht dabei sind, die werde ich dann auch wieder anrufen und fragen, ob sie mit der WM oder zumindest mal die Vorbereitung und eventuell WM Schweiz machen. Mhm. In der Hoffnung, dass, bisher, die Spieler sehen das immer langfristig, die sind immer gerne dabei, aber trotzdem, wie gesagt, Bernhard Peters hat gesagt, wer nominiert, enttäuscht und ich werde durch die Nominierung sicher ein oder andere enttäuschen.
Das fürchtet man natürlich auch. Jetzt habt ihr im Juni, musstet ihr 6 nominieren, die sozusagen fest zum Kader gehören. Und du hast so unbekannte Namen wie Dreiseitel, Stützle, Seider, Grubauer, Nico Sturm und Lukas Reichel rausgesucht. Hat das eigentlich 3 Minuten gedauert, diese 6 dann schon mal zu benennen? Oder musste man sich da wirklich mehrere Gedanken drüber machen? Also es kann eigentlich nur einen noch gegeben haben, der hätte mit auf die Liste kommen können, JJ Peterka. Das,
ja, genau.
Das wären so die mir eingefallen wären.
Ja, genau, aber JJ hat es uns leicht gemacht, weil er zu diesem Zeitpunkt keinen Vertrag hatte.
Ja.
Da haben wir gesagt, okay, also JJ lassen wir weg.
Genau.
Den lassen wir weg, aber ich meine, bevor wir das machen, wir kontaktieren die Spieler. Ja, ist ja nicht schlimmer, als dass die irgendwo lesen, die sind jetzt auf der 6-Mann-Liste, oder? Für die Olympia ist eine schöne Nachricht, aber trotzdem würden sie das gerne vorweg wissen. Das haben wir auch gemacht und auch JJ angerufen. Haben gesagt, JJ, pass mal auf, du bist ja selbstverständlich in der Mannschaft, aber du bist ja nicht unter den ersten 6, weil du im Moment keinen Vertrag hast. Es ist alles okay bei denen. Aber das war ja eben die logische Entscheidung, wenn es darum geht, 6 Spieler zu nominieren.
Der weitere Prozess, nach welchen Kriterien sucht ihr aus? Nimmst du uns so ein bisschen mit rein? Also natürlich nicht eure ganz tiefen Überlegungen, aber wie stellt sich so eine Olympiamannschaft jetzt erstmal auf?
Also es ist ein Unterschied jetzt bei der Olympiade, weil wir eigentlich, wenn alle NHL-Spieler gesund sind, die werden alle kommen. Also somit sind schon einige Positionen gegeben, ich sage das mal so.
Da sprichst du ja auch erfreulicherweise über mehr als diese 6, die ihr jetzt schon nominiert habt.
Ja, genau. Und
kommen vielleicht noch ein paar Jungs dazu.
Genau, und dann werden wir auch sehen, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, noch nicht hundertprozentig geklärt, Stachowiak, Szymanski, falls die nicht in einer NHL-Mannschaft zu diesem Zeitpunkt spielen, sondern American Hockey League, die machen ja keine Pause. Mhm. Wie sieht es mit denen aus?
Ja.
Bekommen sie die Freigabe? Das ist, da ist Christian in der Arbeit, aber das ist noch nicht, auch nicht hundertprozentig geklärt. Aber im Grunde schauen wir, okay, wer ist der beste Spieler für die Rolle, die wir suchen? Ne? Top 6, in dem Fall Top 6 ist eigentlich Quatsch, so zu sprechen. Einfach unser Spieler, die im Powerplay diese 8 Stürmerposition im Powerplay einnehmen werden. Wer sind die Spieler, die unsere Unterzahl gestalten werden oder einen Großteil des Unterzahls beschreiten werden? Das wird nach Rollen gehen und aber das war ja schon immer so. Nur jetzt sind natürlich die Anzahl der Plätze, die Anzahl der Positionen durch die NHL-Spieler reduziert.
Du hast gerade schon angedeutet, als wir über die WM gesprochen haben, ja, Top 8, Deutschland hat den Anspruch. Deutschland ist auf Platz 8 der Weltrangliste. Jetzt gucken wir mal auf Olympia. Kann man da auch sagen, wir dürfen diesen Anspruch haben? Also, dass Deutschland tatsächlich diese nächste Runde erreicht?
Ja, wir haben ja gesagt, also unsere Vorgabe ist, wir wollen das bestmöglich abschneiden. Das ist unser Anspruch, bestmöglich abzuschneiden.
Das hört sich so einfach an. Ist so schwer. Du musst es uns nicht verraten, aber wenn du sagst, bestmöglich abschneiden, seid ihr, also Christian Künast, der Sportdirektor und du, habt ihr das für euch definiert, welcher Platz das ist, welche Runde erreicht ist? Oder sagst du da, nee, es hat damit gar nichts zu tun, weil das am Ende davon abhängt, wie gut wir spielen. Weil wenn wir gut spielen und unsere Leistungen auf dem Eis bringen, dann muss ich zufrieden sein, auch bei Olympia mit so einer Mannschaft. Oder kommt es am Ende dann doch nur auf Platzierung an, wie weit man kommt?
Ja, es ist ja mühsam zu sagen, okay, wir wollen jetzt irgendeine...
Ja,
ja, also Mirko ist Journalist, der hätte gerne eine Medaille.
Das will ich nicht. Es ist ja nicht so, dass wir ambitionslos sind, aber da muss man immer auch ein bisschen aufpassen und dass wir auch die gleiche Message senden oder die gleiche Botschaft senden. Und wenn wir sagen, wir wollen das Bestmögliche abschneiden, ja, bestmögliche Ergebnisse, Ergebnis, das ist realistisch und das ist irgendwo nachvollziehbar, ja, weil es spielen ja viele Faktoren hinein. Und ich finde, das bringt einen Anspruch mit sich. Intern werden wir das natürlich so ein bisschen anders artikulieren und festlegen. Aber ich glaube, nach außen ist das eine sehr gute Aussage.
Sehe ich genauso. Würde ich unseren Leuten auch ans Herz legen.
Nochmal, wir sprachen über Erwartungen, die eine Öffentlichkeit hat und den Unterschied, den man selber hat. Und ich empfinde es immer so in Mannschaften, wenn man so ein bisschen reinhören darf, immer, was nehmen wir uns raus an, was wir erwarten von uns selbst und was du dann als Leistung bringst, das ist der entscheidende Faktor. Und das ist immer, glaube ich, ganz wichtig. Und man muss nicht immer sagen, eine Platzierung ist dann das Nonplusultra, sondern die Leistung, die gebracht wird, das Tatsächliche, was man auf dem Eis sieht, das ist ganz entscheidend. Erstmal seit über 20 Jahren gibt es nicht nur eine deutsche Männernationalmannschaft, sondern es gibt auch eine deutsche Frauennationalmannschaft, die bei Olympia dabei sein wird. Wie bedeutsam ist das eigentlich für den DEB selbst?
Eine tolle Entwicklung. Ich meine, der DEB macht unheimlich viel für die Frauenmannschaft, für das Frauen-Eishockey an sich. Auch die Frauen machen sehr viel für das Eishockey, ja, für das deutsche Eishockey. Und ist für mich gefühlt, in der Wahrnehmung fing das schon damit an, letztes Jahr, als wir den Deutschland Cup mit der Frauenmannschaft zusammen beschritten haben in Landshut. Und die zeigen immer wieder in den Länderspielen, bei den Turnieren, jetzt auch in Albertville, welche Leistung die aufs Eis bringen, mit welcher, wie soll ich sagen, Professionalität und Nachdruck die das spielen. Und da freut es mich, dass sie sich für die Olympiade qualifiziert haben, für das Frauen-Eishockey. Und dass wir zwei, ich glaube, wir haben der größte Kontingent überhaupt, oder? Die beiden Mannschaften, Anzahl der Athleten, ist eine schöne Sache. Absolut verdient, für den ich freue mich sehr, für die Frauen.
Was können wir von der Frauenmannschaft beim Olympischen Turnier erwarten?
Ja, das kann ich nicht. Wahrscheinlich auch bestmögliche Ergebnis.
Aber du hast ja auch, das zeigt ja auch, dass du Albertville jetzt weißt, was sie beim Turnier erreicht haben. Wenn du dir Frauen-Eishockey vor, ich sag mal, 10 Jahren angeguckt hast, dann haben viele gesagt, das ist ein anderer Sport, das hat mit Männern noch nicht so viel zu tun. Ich glaube, auch das ist Geschichte. Das hat sich verändert. Die Situation und das, was Frauen mittlerweile aufs Eis bringen, das ist schon der gleiche Sport geworden, oder?
Ja, wir müssen ja nicht ausschließlich über Eishockey sprechen. Wir können ja über viele andere Sportarten sprechen, wie die Frauen sich im Fußball etabliert haben. Professionelle Eishockey-Liga in Nordamerika. Es gibt ja immer die Diskussion, wenn ich an Tennis denke, oder die Preisgelder für die Männer und die Preisgelder für die Frauen. Frauen. Das, ja, das ist ein Unterschied. Also da ist es ein langer Weg, der ist noch nicht zu Ende. Aber wenn man die Wertigkeit und die Leistungen in den Einsatz, 100% bei den Männern, 100% bei den Frauen, sind immer noch 100%. Und nochmals, es freut mich auch, dass die Zuschauer das annehmen, dass die Zuschauer auch einen riesen Spaß daran haben, sowohl wenn die Männer spielen, wie auch die Frauen. Sehr, sehr erfreuliche, verdiente Entwicklung.
Das zeigt, glaube ich, halt auch, das ist ja so eine Wechselwirkung. Ne? Also wenn du die Aufmerksamkeit ein Stück weit bekommst, wo wir ja, glaube ich, auch viele gute Sachen mit der TV-Übertragung gemacht haben. Magenta Sport ist dabei, Penny als Ligapartner, DEB-Partner bei beiden Teams.
das wird dann auch entsprechend honoriert. Und ähnlich sieht es ja, wie du gerade sagtest, beim Fußball jetzt auch aus. Handball, ähnliches Thema, kann ich auch sagen. Der Weg ist weit, aber es funktioniert natürlich nur mit einer entsprechenden Aufmerksamkeit auch. Weil
ja, und die ist glücklicherweise.
Die Leistung ist nach wie vor teilweise sogar noch höher zu bewerten, weil die wenigsten sind Vollprofis in dem Bereich. Ne? Und da musst du ja eigentlich hinkommen und das funktioniert nur über Aufmerksamkeit, Reichweiten und Geld.
Und Felix spricht aus Erfahrung. Der war, bevor er zu den Roosters kam,
das stimmt.
Beim Handball, beim BVB aktiv. Und die beste Handballmannschaft beim BVB ist eine Damenmannschaft und die hast du schon intensiv begleitet.
Tatsächlich auch die einzige Handballmannschaft beim BVB.
Haben die überhaupt keine Männertruppe runter? Ich dachte jetzt, dass da unten vielleicht noch was ist.
Schalke hat eine Männerhandballabteilung, ja, die irgendwo auch Landesliga sonst irgendwas spielen und so breiten Sport. Nee, der Leistungssektor im Handball hat auch eine große Tradition in Dortmund tatsächlich.
Das stimmt.
Aber wir driften ein bisschen ab. Und auch deutscher Meister geworden zuletzt. Ich glaube nicht letztes Jahr, aber...
Da kennt er sich noch bestens mit aus. Ja.
Ihr beiden wisst Eishockey, ich Handball, aber da sind mich irgendwie fehl am Platz, habe ich das Gefühl.
Ja, also ich muss sagen, Füchse Berlin, oder? Wir waren ja beim Sport Bild Awards, Montag der 25. Große Gruppe, also Gernot Trippke war da, der Christian war da und meine Person und... ja, eben, jetzt wo wir es gerade vom Handball haben, da kenne ich mich nicht so gut aus von der Sportart, aber doch ein paar Sportler und eben Füchse Berlin, weiß ich. Jüngster Trainer überhaupt, der
jetzt,
dann...
nicht mehr tatsächlich, weil die gerade Sportdirektor und Trainer freigestellt haben.
Wo?
Füchse, Berlin, beide. Stefan Warum Kretschmer das? Und Jaron Siebert. Ich glaube, es lag nicht an den sportlichen...
Wow, Bilanz. Ich habe gedacht, Eishockey ist ein Fast-Transition-Game, aber Handball ist ja noch schneller. Yes.
Naja, also wenn wir jetzt mal auf die letzten Jahre gucken, da sind wir doch auch eine langweilige Sportart geworden, oder? Also was
kommt
so,
drauf
was
an
so,
welchen,
also bei Trainern,
wollte
okay,
ich sagen, kommt drauf
aber
an, welchen Verein man sich anguckt. Ja, bei uns ist es leider Gottes auch eine sehr hohe Fluktuation geworden.
Ja, außer den Roosters gewesen. Haben, glaube ich, alle...
Nee, das
öfter
stimmt,
mal behalten,
das stimmt
ne?
jetzt auch
also,
nicht.
Zumindest nicht jährlich gewechselt.
Nicht alle.
Ja, formulieren wir es mal so. Ey, kommen wir nochmal zurück zu Olympia. Lassen wir das Thema sein. Die Liga macht 4 Wochen Pause. Roundabout 4 Wochen Pause am Ende. Ab dem 25. Januar, wenn ich es richtig im Kopf habe, habt ihr eigentlich noch das ein oder andere Testspiel? Also ihr habt echt mal Zeit, euch vorzubereiten für deutsche Eishockey-Verhältnisse. Habt ihr schon ein paar Testspiele im Auge? Werdet ihr dann nach Italien gehen und da vielleicht testen? Oder kommen wir Deutschen dann auch nochmal in den Genuss, hier vielleicht vor der Haustür ein bisschen Hockey zu sehen?
Ja, Tendenz geht in diese Richtung, dass wir dann schon irgendwo in der Nähe von Mailand uns aufhalten. Ist natürlich auch nicht gerade so einfach, weil die Ligen unterschiedlich aufhören. Hm. Ja, die machen nicht alle machen da 4 Wochen Pause.
Sind wir aber früh dran dann?
Ja, wir sind, glaube ich, ich habe jetzt nicht studiert
wie die Österreicher. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal so früh Schluss gemacht haben in der Liga, um der Nationalmannschaft wirklich die Gelegenheit zu geben, sich vorzubereiten.
Aber die Absicht und die Tendenz geht schon dahin, dass wir eben uns schon Richtung Mailand bewegen, dass wir auch da Länder finden, wo wir Länderspiele, Vorbereitungsspiele beschreiten können. Sogar in Mailand dann. Ich glaube, es gibt die Möglichkeit, auch so ein Inner-Squad-Game zu machen. Mhm. Da ist Christian auch noch in der Finale Vorbereitung oder Fertigstellung, Verpflichtung für sowas.
Das Problem werden die anderen Nationen, also Problem, die Thematik steht ja anderen Nationen genauso bevor, nehme ich jetzt einfach mal an. Ne?
Ja, und das werden Spiele werden ohne NHL-Spieler, weil die kommen ja wirklich last minute, vielleicht 2, ich bin nicht ganz genau, wenn das letzte Spiel ist, ich habe das nicht jetzt im Kopf, aber die kommen vielleicht 3 Tage vor Olympiabeginn.
Ihr fangt am 12. an und die Liga spielt irgendwie so 7., 8.,
glaube ich. 8. So, dann sind die frühestens am 9. da, vielleicht sogar am 10. erst. Dann geht es gleich los. Also da, die Spiele werden ja ohne NHL-Spieler erstmal, glaube ich, stattfinden. Aber nochmal, das die endgültige Planung, da ist Christian dabei, Christian Künast.
So, jetzt fangen wir an, ein bisschen gemein zu werden mit den Detailfragen. Wie viele Plätze, würdest du sagen, gibt es für DEL-Spieler im Kader für Olympia? Heute? Also wie viele Spieler aus der DL kannst du tatsächlich mitnehmen, die in diesem Kader wirklich dabei sind?
Ich glaube, maximal sind das 25 Spieler, meines Wissens.
Gut, also wenn
24, 25 Spieler.
Und wie viele DEL-Jungs werden das dann am Ende sein, die da wirklich rauskommen, neben den ganzen Nordamerikanern, die irgendwo spielen, also neben den Jungs, die in Nordamerika spielen, so muss man es vernünftig formulieren.
Ja, das, ja, also.
Ich weiß, gut, damit ärgern wir dich natürlich.
Das ist just math, oder? Du hast die Frage gestellt.
Du hast sieben. Du hast sechs nominiert, dazu kommt JJ Peterka,
deine Prospects sind sieben. Ja, genau. Also,
wenn die freigegeben werden, sind die wahrscheinlich dabei, ja, oder? Das kann man ja so.
Ja, entschuldige, ich versuche jetzt.
25 minus 9, hast du ja 14 irgendwie.
Versuche jetzt so ein bisschen in die Richtung 16, zu kommen. Ja, richtig.
Maximilian Zuber haben wir auch noch und dann haben wir Arno, Tiefensee, wir haben ja dann noch ein paar.
Genau, dann gibt es noch ein, zwei Jungs, die auch im europäischen Ausland spielen und eine Rolle spielen könnten.
Ja, deshalb. Genau, der Dominik Kahun in der Schweiz.
Genau, das ist auch nicht ganz unwichtig, der kann auch ein bisschen Hockey spielen.
Also, daher Hockey war das eher eine Trickfrage, oder? Das war ja.
Naja, ich habe mir so ein bisschen.
Er hat nach den Nordamerikanern gefragt.
Guck mal, ich habe mir so ein bisschen die Tür aufgemacht. Es gibt ja so ein paar Jungs hier am Seiler See mit Namen Colin Okbekele, Daniel Fischbuch, Taro Jensch, Julian Naprawnik, die du ja gerade schon erwähnt hast, wenn auch den Namen nicht ausgesprochen hast, aber dass in Iserlohn mal wieder eine gewisse Breite auch an deutschen Spielern da ist, die Leistungsträger sein können. Mhm. Ich will gar nicht über die Namen im Detail sprechen, aber was müsste dir ein DEL-Spieler in einer Position Sturm anbieten, damit er für dich überhaupt interessant wird und du ihn in den Fokus nehmen könntest für das?
Ja, das ist eine Frage, die sehr gezielt ist, aber die Antwort ist gar nicht so leicht, weil
das
ist,
glaube ich.
Ja, weil es nochmal dann um wirklich die Rollen geht, oder? Also ich würde jetzt nicht.
Ich finde es so geil. Mirko stellt die Frage. Wir sitzen so im Dreieck. Mirko stellt die Frage. Ihr beiden guckt euch an und Harry, bevor der antwortet, guckt einmal rüber zu mir. Das kenne ich normalerweise nur von, genau, von Interviews mit Vereins.
Ja, genau. Ja, also ich schaue dich an, dass du vielleicht die Frage beantwortest. Aber das kann ich jetzt in so einer Runde nicht beantworten. Also wir werden jetzt, ich sage jetzt mal, den Daniel Fischbuch nicht nehmen, um Schüsse zu blocken im Unterzahl. Ja? Das heißt aber nicht, dass er nicht in Frage kommt für die Nationalmannschaft. Es geht dann wirklich nur um die Rolle. Da werden wir genau hinschauen. Okay, unsere NHL-Spieler, in der Hoffnung, dass sie alle gesund sind. Das ist ihre Rolle. They're going to play here, here and here. Oder? Ich glaube nicht, dass wir jetzt den Leon, wenn er gesund ist, auf der blauen Linie stellen im Powerplay, sondern er wird genau da spielen, wo er in Edmonton spielt.
Das könnte selbst ich coachen, glaube ich, dass er sich da hinstellen soll, bitte.
Dann werden wir sehen, wer für die andere Position in Frage kommt, wer im Moment gut drauf ist und so weiter und so weiter.
Gut, ich versuche es andersrum. Also die Entwicklung dieser vier Spieler, die ich gerade genannt habe. Daniel ist vielleicht nochmal eine andere Hausnummer, aber gerade Colin, Julian und Taro. Taro mit seiner vielleicht manchmal vermissenden Körperlichkeit, die er so drin hat. Colin, der auch noch manchmal ein bisschen stabiler werden soll. Wie beobachtest du sie, wie erlebst du sie in ihrer Entwicklung? Denn ich glaube, dass du sie schon im Fokus hast. Insbesondere natürlich Colin, auch nachdem du ihn vor einem Jahr ja mitgenommen hast bei der WM.
Ja, genau. Und ich meine, die waren ja alle bei Maßnahmen dabei, wo ich ja als Trainer gearbeitet habe, wo wir auch dann im Anschluss auch mit den Spielern gesprochen haben. Und das war ja teilweise Taro bei, das war eine U25-Maßnahme, er war dabei und Julian dann auch in Vorbereitung und so weiter, Daniel auch bei der Weltmeisterschaft. Und es gibt, und das werde ich jetzt vielleicht als Anlass nehmen, auch während der Saison mit den Spielern nochmal zu sprechen, um eben so einen Punkt, wenn mir irgendwas auffällt, wo ich sage, hey, auf internationalen Ebene muss das ein bisschen ausgeprägter sein. Mhm. Dieses Teil deines Spiels, die haben ja alle Qualitäten, ohne Zweifel. Aber ich werde deine Frage als Anlass nehmen, während der Saison mich ein bisschen mehr mit den Spielern auseinanderzusetzen.
Felix besorgt den Kärtchen. Also ja, du darfst mit Sicherheit mal in den Salon kommen.
Kannst du eine Interviewanfrage stellen, um offiziell mit ihm zu reden. Aber ich
also das möchte ich vielleicht klarstellen. Also wenn ich ein Spiel irgendwo besuche, ich kontaktiere nie einen Spieler. Never. Ich rufe keinen Spieler an. Gut, die wollen ja sowieso nicht, dass ich anrufe. Ich soll dann bitte ein WhatsApp oder ein Message schicken. Mache ich auch. Aber ich würde mich nie mit dem Spiel in Verbindung setzen und sagen, ich bin morgen Abend beim Spiel. Das mache ich nicht. Weil er soll sich auf
sein, immer nur unter Druck, ne?
Nein, der soll sich auf seinen Club konzentrieren und nicht auf das, was ich vielleicht denke oder sehen möchte. Nicht, das mache ich überhaupt nicht. Ich kontaktiere den Sportdirektor, dass ich hoffentlich eine Karte und Parkplatz bekomme. And that's it. Und dann schaue ich das Spiel an. Ich finde, das so gehört sich das auch.
Macht es, um jetzt noch mal kurz über Iserlohn zu sprechen, dann auch einen Unterschied, in was für einer Situation das Team gerade insgesamt steckt? Weil natürlich, wenn es dann darum geht, bloß irgendwie Punkte zu sammeln, vielleicht nicht das schönste Eishockey zu spielen, ist das ein Unterschied?
Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Also die Position oder der Tabellenplatz einer Mannschaft hängt ja nicht von der Leistung von einem Spieler ab. Oder? Ob der jetzt Taro, Julian oder Colin oder Daniel ihre Leistung bringen oder nicht, das wird ja nicht allein ausschlaggebend sein, wie Iserlohn insgesamt dasteht. Es geht dann eher um eben die, ja, wie soll ich das sagen, die Rolle und wie gut der Spieler für uns diese Rolle ausfüllen könnte. Wo ich sage, okay, wie stelle ich mir Daniel Fischbuch, der beste Daniel Fischbuch, den es geben kann, wie sieht das der aus? Und dann sage ich, okay, spielt er so oder spielt er nicht so? Und das, so versuchen wir das dann zu beurteilen.
Ja.
Ist das manchmal auch in der Kaderzusammenstellung ein Problem, gar nicht auf Iserlohn bezogen, aber insgesamt, dass du natürlich auch Jungs dabei hast, die in ihren Vereinen andere Rollen spielen sollen, auch teilweise, als sie es vielleicht bei euch machen?
Ja, aber das hängt dann doch, ich meine, das haben wir ja auch, natürlich. Aber das ist dann manchmal auch ein Gespräch mit dem Spieler, dass wir auch sagen, du, wenn du jetzt zur Nationalmannschaft kommst, du hast vielleicht eine andere Rolle, du hast vielleicht nicht die Anzahl der Minuten im Powerplay, wie du das aus dem Club gewohnt bist, oder überhaupt die Eiszeit, wie du es im Club gewohnt bist. Aber letztendlich, wenn wir jetzt einen Spieler haben, der ja im ersten Powerplay ist in der Mannschaft, dann wir ihn nominieren, dann nominieren wir auch schon mit der Absicht, bei uns im Powerplay zu agieren.
Ja.
Sonst würde der Spieler mit Recht sagen, ja, wieso habt ihr mich überhaupt jetzt mitgenommen? Aber es ist wirklich eine große Aufgabe, weil wir wirklich sehr viele gute Spieler haben. Wir haben viele Spieler im erweiterten Kader der Nationalmannschaft und das macht mein Job, der Entscheidungsprozess, für wen wir mitnehmen, wen wir nominieren, nicht einfacher.
Gut für Deutschland. Und
absolut gut für Deutschland, absolut.
Ja. Klassische Luxusproblem, weil wenn sich die Mannschaft von selber aufstellen würde, wäre ja auch nicht so cool für dich. Ne?
Ja, dann hätten wir wahrscheinlich sehr wenige Spieler. Also wir hätten ja gerade genug, um die Nationalmannschaft zu füllen. Das wäre eine sehr gute Mannschaft.
Und Terry, du erinnerst dich an diese Tage, ja, wo natürlich das so war, dass sich die Nationalmannschaft selber aufgestellt hat. Das ist tatsächlich... Ja.
Genau.
Aber die Zeiten sind, kann man guten Gewissens sagen, glaube ich, passé.
Genau.
Also werden so schnell auch nicht wiederkommen, würde ich jetzt mal behaupten.
Aber naja, ich sag mal, wenn wir ein bisschen so weitermachen, dann ist das so. Aber wenn wir den Bundestrainer schon mal genau an diesem Punkt hier haben, wenn du so zurückschaust, gibt es so einen Punkt, wo du sagst, okay, das war am Ende der Unterschied, den es ausgemacht hat, dass sich das deutsche Eishockey so entwickelt hat? War es die U23-Regelung? War es einfach Talent, was plötzlich in Deutschland da war? Kannst du das einschätzen? Also für dich ganz persönlich?
Es gibt keine Antwort.
Natürlich.
Das gibt
nicht.
Es nicht.
Ja.
Es gibt für mich, ich meine, die U23, ich war ja selber lang genug Clubtrainer. Oder? Und die U23-Regel ist eine Regel, der zumindest mal die jungen Spieler, und lass uns ehrlich sein, ein 23-Jähriger ist nicht ein junger Spieler, bei uns irgendwie schon. Man kann ja von Erfahrung sprechen, nicht von Jahren, sondern von Erfahrung.
Ja.
Die Regel gibt zumindest mal die Spieler die Möglichkeit, in den Kader hineinzukommen. Und dann haben sie die Chance, mit Profis zu arbeiten, trainieren und sich da hochzuarbeiten. Es gibt ja Spieler, die haben ja andere Voraussetzungen, ob die 20 sind, 19 oder 22, die spielen so oder so. Oder Tim Stützle, wenn wir den anschauen, die haben ja so oder so gespielt, unabhängig vom Alter. Aber unter anderen Umständen wäre das vielleicht nicht der Fall. Ja, und somit haben wir schon einen Weg geschaffen, dass Spieler zumindest mal die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln im Profibereich. Und das finde ich sehr gut. Wir haben sehr gute Ausländer, wir haben sehr gute Trainer. Wir haben nochmals die Athletik der Spieler, der sich auf sehr, sehr hohem Niveau bewegt. Das gehört alles dazu. Auch der Ehrgeiz und die Professionalität der Spieler, nicht nur die Vereine, die Arbeit, die sie leisten, aber die Spieler. Man merkt diesen Mindset, die sie haben. Wo verlieren keine Option ist. Oder? Die wollen das Beste aus sich holen, die wollen das Beste für die Mannschaft. Und das ist ein Bündel an Gründen, warum das deutsche Eishockey sich genau in die richtige Richtung bewegt.
Und jetzt gehen wir bald in die Saison 25/26. Wie groß ist deine Vorfreude auf die DEL und die neue Saison?
Ja, ist gut. Immer, wenn es losgeht. Jetzt in meiner Position, ich habe nicht so den Stress im Sommer.
Zum jetzigen Zeitpunkt wärst du ansonsten sicherlich ein bisschen angespannter gewesen.
Ja. Hätte ich ja den ganzen Trainingslager vorbereiten müssen und so weiter. Also da habe ich jetzt nicht so den Stress. Bei mir fangen dann wieder die Kilometer an, wo ich dann die Spiele besuche. Aber natürlich freue ich mich auf die kommende Saison.
Du hast schon am Anfang gesagt, du hast noch nicht alle Kader wirklich im Detail studiert. Das kommt noch. Aber so aus dem, was du mitgekriegt hast, gibt es so einen Spieler, musst du uns gar nicht sagen, wer es ist, sondern ihn vielleicht nur ein bisschen beschreiben, auf den du dich wirklich freust, wie er in dieser Saison performen wird, oder ein neuer Mann, der reingekommen ist in die Liga, wo du ein bisschen Bock drauf hättest, den mal zu sehen?
Jetzt guckt er mich wieder an.
Ja,
ich kann es dir nicht sagen.
Ich kann es dir leider auch nicht sagen. Das ist eine gute Frage, aber ich kann es dir leider auch nicht sagen. Nein, weiß ich jetzt nicht. Auf Anhieb.
Und das Team, auf das er sich am meisten freut, ist natürlich Iserlohn. Alles
andere. Ja, logisch. Also eine andere Antwort gibt es ja heute gar nicht. Morgen vielleicht schon, aber heute gibt es ja keine andere Antwort.
Naja, wobei das tatsächlich ja ganz interessant ist, wie es sich jetzt wandelt unter Franz, also der ja auch keinen schlechten Job gemacht hat bei der Teamzusammenstellung. Da sind wir ja zumindest mal ein bisschen gespannt drauf, was da in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Harry, du bist jetzt, das darf man sagen, du siehst nicht so aus, aber du bist mittlerweile 66 Jahre alt.
Ja, das mit der neuen Hüfte hat vielleicht einen kleinen Hinweis gegeben.
Ja, aber trotzdem.
Als ehemaliger Profi ist das auch.
Du hast unglaublich viele Jahre als Spieler absolviert. Du hast unglaublich viele Jahre als Head Coach bist du unterwegs. Woher nimmst du deine ganz persönliche Motivation, auch mit 66 Jahren noch all diesen Antrieb zu haben? Ist die Aufgabe so schön am Ende des Tages, dass es was Besonderes ist? Oder wo nimmst du es her?
Ja, ich muss mich nicht motivieren. Ich stehe auf und ich freue mich, dass ich, und das hört man oft, aber das ist jetzt wirklich so, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe. Das ist ja für mich keine Arbeit. Klar, wir haben ja Phasen, wo es stressig wird, wo du viel zu tun hast, wo du nachts lange aufbleiben musst, Sachen aufarbeiten musst und so weiter. Aber es macht mir Spaß. Ich bin wirklich privilegiert, im Sport tätig zu sein. Und daher, das ist die Motivation. Wenn ich auch, ich bin ja auch motiviert, ich meine, ich kann ja auf dem Eis keine Übungen mehr vormachen, um Gottes Willen, das ist ja schon lange her. Ich bin jetzt bei der Nationalmannschaft von eben jungen Sportlern umgeben, auch Co-Trainer, die in ihrem Bereich unglaubliche Expertise haben. Das nimmt mich auch mit. Und grundsätzlich, glaube ich, wenn du irgendwie stehen bleibst, dann fällst du zurück. Versuch da auch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben in allen Bereichen. Und das macht mir eine Riesenfreude. Und es gibt einfach grundsätzlich Leute im Sport, die sind lockerer drauf, die sind besser drauf, auch wenn sie mal verloren haben. Okay, aber am nächsten Tag geht es weiter. Und das ist sehr angenehm.
Wir freuen uns sehr, dass du dir vor dem heutigen Abend, wo die Roosters ihre Sponsoren begrüßen, ein bisschen Zeit genommen hast für diesen Podcast. Vielen, vielen Dank für die Insights und dass du uns mitgenommen hast in ein paar Gedanken für die kommende Eishockey-Saison. Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch für die Einladung und natürlich auch für die eine oder andere slippery question. Oder?
Wir haben dich gewarnt. Du hast gesagt, wir können alles abschießen.
Es hat mit euch beiden wirklich Spaß gemacht, und das sage ich jetzt vom Herzen.
Dankeschön, Harry, fürs Dasein. Das war Kühe, Schweine, Iserlohn für diese Woche, liebe Freunde. Wir müssen uns natürlich noch bei einem der allergeilsten überhaupt.
Ja,
zwei allergeilsten Sponsoren bedanken. Und da haben wir jetzt mal rein.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hämer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Und nächste Woche? Was machen wir? Bist du vorbereitet?
Ja, also ich habe mir schon ein bisschen was angeguckt. Und dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Saisonvorschau. So können ja sogar schon ein Spiel besprechen. Dann geht ja schon Dienstag los mit Berlin gegen Dresden. Und dann, ja, es ging das wieder los. Schnell rum alles.
Freunde, bis nächste Woche. Wir hören uns. Das war's. Tschüss, Mirko.
Tschüss, Felix.
Bis nächste Woche.